In dieser Podcast-Episode geht es um ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Es geht nämlich um die Frage, ob Christen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierungen demonstrieren dürfen, ob sie die Maßnahmen in Frage stellen dürfen, dürfen sie die Regierungen kritisieren. Oder ist es nicht eher so, dass wir uns gemäß der Bibel der Obrigkeit unterordnen sollen? Also die Bibel redet ja zumindest davon in Römer 13 und auch in 1. Petrus 2. Das sind Aussagen in der Bibel, die wir ja schlecht rausstreichen können. Die Frage ist daher also, wie sollen wir uns als Christen verhalten, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen? Wir werfen einen Blick in die Bibel, wir schauen aber auch auf das, was in einem Jahr Corona passiert ist, und das machen wir nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext im O-Ton, der Podcast. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch auf Telegram könnt ihr uns folgen, denn da gibt es neben dem Podcast auch noch etliche andere weitere Infos und natürlich auch Videos, die ihr finden könnt. Ja, es ist so, dass die Corona-Krise ja unsere Gesellschaft in zwei Lager gespalten hat. Und das hat auch nicht vor christlichen Kirchen und Gemeinden Halt gemacht. Da gibt es Christen, die stehen voll und ganz hinter den Maßnahmen, und dann gibt es andere Christen, die die Maßnahmen ablehnen. Die sagen, diese Maßnahmen, die sind einfach unverhältnismäßig, entsprechen nicht der Realität, die wir haben mit dem Coronavirus. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagen, ganz egal, wie du zu den Maßnahmen stehst, die Bibel sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Also halten wir uns als Christen an die Verordnungen und tragen zum Beispiel FFP2-Maske und so weiter, halten Abstand. Von daher schauen wir mal in die Bibel hinein, schauen wir uns die Bibelstellen an, um die es im Einzelnen geht. Die erste finden wir in Römer 13, die Verse 1 bis 2. Da steht: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Ja, soweit die Verse aus Römer 13. Jetzt noch schnell die zweite Stelle aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 13. Da steht: Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Ja, also oberflächlich betrachtet könnte man tatsächlich sagen, ja, als Christen, da müssen wir uns unterordnen und Maske tragen, und dem wäre dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Die Frage ist aber, ist das wirklich so? Meinen die Bibeltexte diese Haltung? So, und wenn ich mir jetzt in beiden Fällen jeweils die unmittelbar nachfolgenden Verse anschaue, dann ergibt sich für mich ein etwas anderes Bild. In Römer 13, Vers 3 und Vers 4, da heißt es dann auch unter anderem: Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. Und weiter heißt es dann: Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie, gemeint ist jetzt hier die Obrigkeit, trägt das Schwert nicht umsonst. Und auch in der Stelle im 1. Petrusbrief Kapitel 2 ist in den nachfolgenden Versen die Betonung, dass wir Gutes tun wollen. Dass wir Gutes tun sollen. Und auch in der Stelle in 1. Petrus 2 ist in den nachfolgenden Versen die Betonung, dass wir Gutes tun sollen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Aussage in Jeremia 29, Vers 7, da steht: Suchet der Stadt Bestes. Das ist ein ganz oft zitierter Bibelvers. So, aber wenn ich jetzt Römer 13 und 1. Petrus 2 im unmittelbaren Zusammenhang anschaue, dann ergibt sich für mich folgendes Bild. Widerstand gegen die Obrigkeit, das wird jetzt hier verstanden als etwas Böses. Da ist also jemand, der gezielt und aktiv etwas Böses unternimmt gegen die Obrigkeit. Deswegen heißt es ja dann auch hier: Und die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Das heißt, dass die Obrigkeit Böses abwenden soll. So, und wenn jetzt jemand aktiv in böswilliger Absicht gegen die Obrigkeit rebelliert, dann entspricht das absolut nicht dem Willen Gottes. Ich denke, das können wir hier in Römer 13 definitiv so sehen, dass das der Hintergrund ist, den Paulus hier vor Augen hat. Und beide, Paulus und Petrus, als sie eben diese Worte verfasst haben, da waren die Römer an der Obrigkeit. Da gab es Abgaben, da gab es Steuern und dergleichen. Und wenn man sich dem untergeordnet hat, dann hat man die Anerkennung der Herrschenden bekommen. Aber zu der Zeit damals waren nicht alle damit einverstanden. Wir wissen zum Beispiel aus den Evangelien, das sind die Bücher in der Bibel, die über das Leben von Jesus Christus berichten, dass es da eine Gruppe gab, die wurden die Zeloten genannt. Und die haben zum Schwert gegriffen, die haben rebelliert, die haben Anschläge auf die Römer verübt. Das waren Menschen, die sich böswillig der Obrigkeit widersetzt haben. Ja, sogar selbst Petrus, ein Jünger Jesu, bevor er zum Apostel wurde, er hat in einem schwachen Moment im Garten Gethsemane zum Schwert gegriffen. Aber auch der Petrus musste lernen, dass das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und so schreibt er dann später im 1. Petrus 2, dass wir Gutes tun sollen und bringt das in Zusammenhang mit der Unterordnung unter die Obrigkeit. Uns Christen soll nach dem Vorbild Jesu das Wohl der Menschen am Herzen liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn ein Christ die Corona-Maßnahmen kritisiert und auf der Straße vielleicht demonstriert und betet, ist das jetzt per se eine böswillige Tat, ein sich böswilliges Widersetzen gegen die Obrigkeit, so wie Petrus und Paulus das hier wahrscheinlich vor Augen hatten? Also ich denke, nein. Und eine weitere Frage ist für uns Christen in diesem Zusammenhang noch von ganz grundlegender Bedeutung. Wer oder was ist denn heute die Obrigkeit, unter die man sich überhaupt unterordnen soll? Wir leben heute im 21. Jahrhundert in einer Demokratie. Da steckt das Wort Demos drin, griechisch, das Wort Demos, das Volk. Und alle Gewalt geht vom Volk aus. In einer Demokratie ist das Volk in seiner Gesamtheit die Obrigkeit. Hier geht es um das Prinzip der Volkssouveränität. Eine Angela Merkel oder ein Sebastian Kurz sind keine absoluten Monarchen, denen wir uns unterwerfen müssen. Und wir leben auch nicht in einer Diktatur. Wir leben in einer Demokratie. Streng genommen sind das unsere Angestellten, das sind unsere Diener. Und wenn diese Leute in einem nahezu verbrecherischem Ausmaß Verordnungen erlassen, die dem Volk massivst schaden, und zwar in einer Form, wo der Schaden um ein Vielfaches höher ist als die Gefahr, die vielleicht vom Coronavirus ausgeht. Und wenn diese Leute dann im Hinterzimmer mehr oder weniger Entscheidungen treffen, die unsere Grundrechte, wenn sie unsere Grundrechte wegnehmen, wenn sie dann auch noch am Parlament vorbeiregieren und sich völlig undemokratisch, ja geradezu ungesetzlich verhalten, ihr Lieben, dann sollte die Frage ja schon erlaubt sein, wer sich denn hier gemäß Römer 13 der Obrigkeit widersetzt. Wer ist das denn? Als Christen, da sind wir angehalten, Gutes zu tun. Wir sollen Gutes tun, das Wohl der Menschen soll uns am Herzen liegen, weil es nämlich auch Gott am Herzen liegt. Es gibt zahllose Bibelstellen, da lesen wir von Recht und Ordnung, von Witwen und Waisen. Doch ihr Lieben, wo waren denn die Christen, als das mit den Corona-Maßnahmen losging? Hat da mal irgendein Pastor, irgendein Bischof, irgendein Kardinal, irgendein geistlicher Würdenträger, egal aus welcher Denomination, ja, hat denn irgendjemand mal ein öffentliches Statement abgegeben und die Maßnahmen auch mal hinterfragt, ob das denn wirklich erforderlich ist, ob das der Realität entspricht? Hat irgendein christlicher Leiter die Politiker auch mal darauf hingewiesen, was solche Maßnahmen mit den Menschen machen? Was ist denn passiert, seit wir diese Corona-Maßnahmen haben? Wir haben doch in Wahrheit die ganze Wirtschaft an die Wand gefahren. Tausende mittelständische Unternehmen wurden in den Ruin getrieben. Unzählige Menschen haben mit ihrem Job ihre komplette Existenzgrundlage verloren. Wir haben Menschen regelrecht in den Selbstmord getrieben. Und wisst ihr was? Die Selbstmordstatistiken, die werden von den einzelnen Ländern unter Verschluss gehalten. Das ist schrecklich. Da wird was vertuscht. Dann haben wir die Alten isoliert. Wir haben sie einsam verrecken lassen. Isolation, ihr Lieben, das wird von Human Rights Watch als Folter klassifiziert. Und das tun wir unseren Alten an. Also ist das noch im Sinne Jesu? Die Alten einsam verrecken und sterben lassen? Wie können wir als Christen das mit unserem Gewissen vereinbaren? Dann ist häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder gestiegen. Das hat also im Corona-Jahr jetzt in dem letzten Jahr ganz enorm zugenommen. Und wenn wir dann auch noch von unseren Kindern reden, unsere Kinder und Jugendlichen, die wurden zu Hause eingesperrt. Man hat ihnen ihr Recht auf Bildung verwehrt. Man hat ihnen vor allem einen enormen psychischen Schaden zugefügt. Es sieht aktuell so aus, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien aus allen Nähten platzen. Und die Ärzte müssen Triage anwenden. Sie müssen entscheiden, welches Kind stationär behandelt werden kann und welches nicht. Jetzt stellt euch vor, da sind zwei Kinder, die beide einen Selbstmordversuch hinter sich haben und der Arzt muss entscheiden, welches der Kinder kann ich jetzt hier auf Station aufnehmen. Und das ist ja bei weitem noch nicht alles. Ja, es sieht ja auch so aus, dass in den ärmeren Ländern wegen der Corona-Politik, wegen den Corona-Maßnahmen ganze Lieferketten zusammengebrochen sind. Unter anderem hat das Deutsche Ärzteblatt einen Artikel rausgebracht, in dem stand, dass man davon ausgeht, dass wegen unseren Lockdowns, die wir hier veranstalten, in anderen Ländern täglich bis zu 12.000 Menschen zusätzlich vor Hunger sterben. Es ist ja schon schrecklich genug, dass Menschen vor Hunger sterben müssen, aber jetzt reden wir von 12.000 Menschen pro Tag, die zusätzlich verhungern. Ihr Lieben, das hat Ausmaße von einem Völkermord. Was hier passiert, das kommt einem Verbrechen gleich. Da können unsere Politiker nicht sagen, ja, ich mache jetzt hier mal Lockdown, um mein Volk zu schützen. Und mir ist es völlig egal, dass, was weiß ich, in Afrika zigtausende Menschen verhungern. Das ist auch noch Rassismus obendrein. So, und die Frage ist jetzt, warum nimmt man denn diese Schäden, diesen Kollateralschaden in Kauf? Warum denn das alles? Nur wegen einem Virus? Wegen einer Atemwegserkrankung, die laut der WHO der saisonalen Grippe ähnelt? Also das sage nicht ich, das sagt die WHO. Covid-19 ist eine grippeähnliche Erkrankung. Also das sagt die WHO. Das ist eine Erkrankung mit den gleichen oder den ähnlichen Symptomen, mit den gleichen oder ähnlichen Krankheitsverläufen. Ja, und leider in einigen tragischen Fällen auch mit den gleichen Langzeitfolgen, mit den Langzeitschäden. Und leider sterben auch einige Leute. Auch bei der Grippe kennt man die gleichen schweren Verläufe. Auch bei der Grippe hat man das in der Vergangenheit gesehen, in den vergangenen Grippewellen, dass Menschen künstlich beatmet werden mussten. Und bei der Grippe waren die Verläufe teilweise sogar so schwer, dass die Menschen wochenlang im Koma gelegen sind und anschließend unter den schweren Folgeschäden gelitten haben. Also wenn man Covid-19 mit der Grippe vergleicht, dann ist das keine Verharmlosung, sondern die WHO sagt das ganz klar, Covid-19 ist eine grippeähnliche Erkrankung. Also mir geht es hier nicht darum, irgendetwas zu verharmlosen. Und auch bei der Sterblichkeitsrate, da liegen wir bei der Größenordnung einer Grippe. Auch laut den aktuellen Studien, laut der aktuellen Studie von der Stanford University von Professor Ioannidis. Aber, jetzt kommt das große Aber, bei einer Grippe, da ist doch in der Vergangenheit nie einer auf die Idee gekommen, das ganze Land dicht zu machen und uns alle einzusperren. Und vor allem, wo ist die ganze medizinische Evidenz, wo sind die wissenschaftlichen Daten, die belegen, dass wir es hier mit solch einer schlimmen Notlage zu tun haben und dass wirklich Lockdowns und Maske tragen und Abstand wirklich die einzige Lösung sind, dass das wirklich unumgänglich ist. Mittlerweile, da liegen uns ja aus dem Jahr 2020 die Sterbezahlen vor aus den einzelnen Ländern, sodass man die letzten Jahre miteinander vergleichen und auswerten kann. Hier muss man sich vor allem auch mal die Mühe machen und genau analysieren. Und genau das machen der ORF, die ARD und ZDF nicht. Die präsentieren uns nur absolute Zahlen, ohne sie in eine Relation zu stellen. Und sie verbreiten damit unnötig Panik. Ja, ihr Lieben, aber wofür haben wir denn in der Schule Dreisatz- und Prozentrechnung gelernt? Da lernen wir doch, dass wir Zahlen miteinander in Vergleich setzen müssen. Und wenn es um die Sterbezahlen geht, dann muss man genau analysieren, was sich in den einzelnen Jahren in den jeweiligen Altersgruppen getan hat und wie das in Relation zur Bevölkerungsentwicklung steht. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt davon ausgehen, 2020, da hatten wir in der Altersgruppe 80+ fast doppelt so viele Menschen wie vor 10 Jahren im Jahr 2010, dann liegt es doch in der Natur der Sache, dass 2020 auch mehr Menschen in dieser Altersgruppe gestorben sind, also auch unabhängig von Corona. So, und wenn man jetzt diese ganzen Sterbezahlen sieht, dann muss man das miteinander vergleichen, dann muss man das aber auch alles einrechnen und schauen, habe ich jetzt hier in einer Altersgruppe auch entsprechend mehr Bevölkerung, ist die Bevölkerung hier angestiegen? Das ist eine ganz wichtige Analyse, die können wir hier in dieser einzelnen Podcast-Episode gar nicht ansprechen, aber Es gibt einen Videokanal, der eben genau das macht. Leute, abonniert euch diesen YouTube-Kanal, der heißt SE Research und Statistik. Da gibt es diese aktuellen Videos mit den aktuellen Zahlen zu den einzelnen Ländern. Und ich verrate euch die Ergebnisse von dieser ganz detaillierten Auswertung. Die werden für den einen oder anderen von euch sehr überraschend sein. Vielleicht eines noch, was auch ganz wichtig ist, ein kurzes Wort noch zu dem Thema Fallzahlen und Neuinfektionen, bevor ich dann auch wieder zu dem eigentlichen Thema Christen und Corona zurückkomme. Auch hier möchte ich mit aller Deutlichkeit betonen, ein positiver PCR-Test, das ist keine Neuinfektion, das ist keine neue Fallzahl. Ein positiver PCR-Test gibt keine Auskunft darüber, wann der Kontakt mit dem Virus erfolgt ist. Das Wort Neuinfektion ist deswegen völlig fehl am Platz. Ein positiver PCR-Test, der gibt auch keine Auskunft darüber, ob ein intaktes Virus hier gefunden worden ist und ob die Person ansteckend ist. Und ein positiver PCR-Test gibt auch keine Auskunft darüber, ob hier nur tote Fragmente einer bereits abgehaltenen Infektion gefunden wurde, die sich vielleicht vor ein paar Wochen zugetragen hat. Auch das ist möglich. Aber das wissen wir einfach nicht, wenn der PCR positiv ist. Das heißt, so ein PCR-Test alleine ist völlig nutzlos und er sagt nichts aus. Deshalb ist der PCR-Test auch nicht zur Diagnose zugelassen und er wird auch massiv von PCR-Experten kritisiert. Die sagen alle, das geht nicht. Man kann ihn nicht so einsetzen, wie er jetzt überall eingesetzt wird. Und im Infektionsschutzgesetz, ihr Lieben, da ist sogar genau geregelt, wie Infektionen diagnostiziert werden und welche Rolle so ein PCR-Test dabei spielt. Vor allem braucht es da einen Arzt, der eine klinische Diagnose stellt. Ja, ihr Lieben, wo ist das denn der Fall, dass das passiert? Die aktuelle Praxis ist doch die, dass man sich nur auf den PCR-Test beruft und dass es selbst dabei überhaupt kein standardisiertes Verfahren gibt. Also mit anderen Worten, wenn man das jetzt mal juristisch sieht, da sind dann wirklich alle gemeldeten Fallzahlen, alle sogenannten Neuinfektionen, die ihr jeden Tag in den Medien sieht, die sind alle null und nichtig. Ja, und davon abgesehen haben die PCR-Tests ja auch noch eine Fehlerquote, sodass man immer positive Ergebnisse finden wird. Daher ist es auch gar nicht möglich, auf einen bestimmten Inzidenzwert zu kommen. Und je mehr man testet, umso mehr wird man finden, selbst dann, wenn es überhaupt kein Infektionsgeschehen mehr gibt. Ja, und das nennt man dann eine Testpandemie. Und bei den Schnelltests ist die Fehlerquote auch noch wieder höher. Das heißt, wenn man sich nur auf diese Tests verlässt, und das passiert ja hier, die verlassen sich ja alle nur auf diese Tests. Und wenn man eben nicht das macht, was im Gesetz vorgeschrieben ist, wie man eine Diagnose vorzunehmen hat. Ihr Lieben, wir werden hier nie zu einem ausreichend niedrigen Inzidenzwert kommen, um wieder zum normalen Leben zurückzufinden. Das wird dann so aussehen, da wird ein Lockdown nach dem anderen kommen, bis hin zu einer Zwangsimpfung beziehungsweise bis hin zu einer Ausgrenzung, bei der all diejenigen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, die sich nicht impfen lassen wollen. Dann bekommen wir eine regelrechte Impfapartheit. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Dürfen Christen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren? Es gibt im Hinblick auf diese Frage eine sehr negative Entwicklung, von der ich in Deutschland und auch in Österreich in so manchen Kirchen und Gemeinden höre. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Das ist eine Entwicklung, die ungesund ist und die unsere Kirchen und Gemeinden vergiftet. Unsere Gottesdienste sind kalte und herzlose Veranstaltungen geworden. Wir müssen Maske tragen. Wir dürfen Gott nicht mehr loben, weil wir nicht mehr singen dürfen. Wir dürfen einander nicht mehr umarmen, nicht mehr die Hände schütteln, sondern wir müssen 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten. Also mit herzlicher Gemeinschaft und mit Lobpreis hat das wenig zu tun. Unser Grundrecht auf freie und ungestörte Religionsausübung wird uns einfach genommen. Aber was ja noch viel schlimmer ist, dass sich in unseren Kirchen und Gemeinden eine Art Meinungsdiktatur entwickelt hat. Und diese Diktatur kommt von all denen, die den Lockdown und die Maßnahmen für richtig halten. Und sie setzen die anderen Geschwister, sei es jetzt gewollt oder ungewollt, unter Druck. Und diese Geschwister haben dann ein Gewissensproblem. Die haben nämlich für sich erkannt, dass die Politiker mit ihren Maßnahmen zu weit gehen und dass diese Maßnahmen destruktiv sind. Und sie können es daher mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, diese Maßnahmen zu unterstützen. Und dann sagt jetzt auch noch Römer 14, Vers 23, Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das heißt, ich muss von etwas voll überzeugt sein, und wenn ich das nicht bin, dann handle ich ja gegen mein Gewissen. Das heißt, ich werde zum Heuchler, wenn ich eigentlich eine andere Überzeugung habe. Und wenn wir jetzt als Christen sagen, dass die Politiker zu weit gehen und dass wir als Christen das nicht gutheißen können, dann werden wir quasi gezwungen, in unserer Gemeinde zu schweigen. Oder wir werden gezwungen, bei irgendetwas mitzumachen, von dem wir in unserem Herzen aber nicht überzeugt sind. Das ist Heuchelei. Und das führt dann sogar dazu, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden so etwas wie ein Doppelleben führen. Ja, im Gottesdienst setzt man sich die Maske auf, hält sich brav an die Maßnahmen, aber sobald der Gottesdienst dann zu Ende ist, nimmt man die Maske runter und man wünscht sich, man müsste im Gottesdienst nicht heucheln. Man wird quasi dahingehend erzogen, dass man im Gottesdienst die Maßnahmen einhält, weil man sich ja unterordnen will. Aber in Wirklichkeit hat man eine ganz andere Meinung dazu. Mit anderen Worten, wir werden hier zur Heuchelei erzogen. Und ihr Lieben, das geht nicht, das muss aufhören. Das führt nämlich dazu, dass unzählige Geschwister mit ihren Kirchen und Gemeinden unzufrieden sind und geistlichen Halt und geistliche Gemeinschaft woanders suchen. Sie vernetzen sich übers Internet, organisieren Gottesdienste und Gebetstreffen über Zoom oder Skype. Und das kann man im ganzen deutschsprachigen Raum beobachten. Und ich vermute, dass das auch sogar ein globaler Trend ist unter Christen. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass Gemeindeverantwortliche eventuell auch mal ihr eigenes Handeln hinterfragen sollten. Dürfen Christen die Corona-Maßnahmen kritisieren und dagegen demonstrieren? Wie steht es zum Beispiel mit unserem Recht? Immerhin hat Paulus auf seinem römischen Bürgerrecht bestanden. Was ist mit unserem Recht auf freie und ungestörte Religionsausübung? Und zwar ohne Abstand, ohne Maske, mit echter Gemeinschaft und Anbetung durch gemeinsames Singen. Oder soll das jetzt dauerhaft nicht mehr möglich sein? Ein weiteres Recht, das ebenfalls im Grundgesetz verankert ist, ist das Recht, dass wir unsere Regierung an ihre eigentlichen Aufgaben erinnern sollen. Und wenn die Regierung versagt oder wenn die Regierung gegen das Grundgesetz vorgeht, dann hat jeder in der Bevölkerung sogar das Recht auf Widerstand. Da geht es nicht um das Demonstrieren, denn das fällt unter das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Hier geht es jetzt tatsächlich um ein verbrieftes Recht auf Widerstand. Das ist ein Grundrecht. Wer also mit Römer 13 und Unterordnung argumentiert, sollte vielleicht auch mal das Grundgesetz erstmal selber lesen und überlegen, wer in einer Demokratie schlussendlich die Obrigkeit ist. Da können wir als Christen nicht einfach nur alles durchwinken, was der Exekutive gerade einfällt, vor allem auch dann nicht, wenn den Menschen massiver Schaden zugefügt wird, so wie das jetzt seit einem Jahr mit Corona der Fall ist. Und noch ein Gedanke, als Christen sollten wir der Wahrheit verpflichtet sein, gerade auch in der Corona-Krise. Bis heute haben uns die Regierungen und deren Berater keine evidenzbasierten Daten präsentiert, die es zwingend erforderlich machen, weiterhin im Lockdown zu verharren und weiterhin Maske zu tragen. Also ich ziehe meinen Hut vor dem Journalisten Boris Reitschuster, der jedes Mal bei der Bundespressekonferenz die Frage stellt, wo sind die evidenzbasierten Daten und Studien, die das belegen, dass wir Lockdown brauchen. Frau Merkel und alle Leute da, die da sitzen in der Bundespressekonferenz oder auch der Herr Seibert, wenn er da ist, die präsentieren das nicht. Die haben darauf keine Antwort. Und mittlerweile hat er diese Frage, glaube ich, schon 7 oder 8 Mal gestellt und er hat bis heute noch keine Antwort bekommen. Und wisst ihr warum? Es gibt auf diese Frage keine Antwort. Das gleiche ist die Frage mit der Maske. Wo ist die Evidenz dafür? Wo sind die evidenzbasierten Daten und Studien, die belegen, dass Masken vor Viren schützen? Gibt es nicht. Alle Studien, die es gibt, die belegen doch, dass Masken eben nicht vor Viren schützen. Und wie ist das mit den Aerosolen, mit der Aerosolübertragung? Ihr Lieben, das ist nur eine Theorie, die von 2 Physikern aufgestellt wurde, die aber aus medizinischer Sicht sehr zu hinterfragen ist und die wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen ist. Also wo sind die Daten, die wissenschaftlichen Daten, die all das, was wir jetzt seit einem Jahr zu ertragen haben, wirklich rechtfertigen? Alles, was wir von Christian Drosten und Karl Lauterbach bisher immer gehört haben, das waren Eventualitäten. Wir gehen davon aus, es besteht die Möglichkeit, wir befürchten, es sind lauter Modellrechnungen, die wir bekommen, aber wir bekommen bis heute keine evidenzbasierten Daten und Fakten. Dagegen gibt es eine lange Liste mit renommierten Professoren und Experten aus aller Welt, die eine ganz andere wissenschaftliche Sicht der Dinge haben und deren Expertise bis heute unterdrückt wird. Und ihr Lieben, das sind keine Querulanten, keine Schwurbler, das sind auch keine Covidioten oder Aluhutträger. Ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz traurig, wenn sogar Christen diese Worte in den Mund nehmen und sie gegen ihre eigenen Glaubensgeschwister richten. Habt ihr schon gehört von dieser Great Barrington-Erklärung? Die wurde inzwischen schon von mehr als 13.700 Wissenschaftlern unterzeichnet und von mehr als 41.400 praktizierenden Ärzten. Leute, das sind alles Experten, die sich ganz klar gegen diese Lockdowns, gegen diese Maßnahmen aussprechen, eben weil sie den Menschen hohen Schaden zufügen. So, und wenn die Regierungen diesen Kurs beibehalten wollen, dann muss uns als Christen ja auch schlussendlich klar sein, dass Gott höher zu achten ist als jede Regierung. Uns muss auch klar sein, dass Gott nicht will, dass die Menschen derart zugrunde gerichtet werden. Wir müssen uns die Frage stellen, auf wessen Seite wir stehen. Stehen wir wirklich auf Gottes Seite? Auf wessen Seite stehst denn du? Es ist meine Hoffnung und auch mein Gebet, dass da, wo Trennung und Ausgrenzung stattgefunden hat, dass wir da wieder neu aufeinander zugehen können und dass wir erkennen, wir sind Geschwister im Herrn, Geschwister im Glauben und wir brauchen einander. Und ein letzter Gedanke, Angst und Panik sind keine guten Berater. Ihr Lieben, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Von daher lasst uns doch einander ermutigen und zuversichtlich sein. Vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen. Und danke, wenn du diesen Podcast teilst. Abonnier diesen Podcast und folge uns auch gerne auf Telegram. Wir hören uns. Alles Liebe, Gott befohlen. Euer Björn.